Also wir sehen noch einmal diesen Text da, der Evangelisch, der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands. Die hat sich so gewandelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Vor einigen Jahren haben die ein Statement zum Thema Mission herausgegeben. Mensch, dachte ich, sie entdecken wieder Mission. Und dann sagen sie, Mission ist dazu da, die Kirche zu verlebendigen. Da geht es nur um uns, damit wir wieder ein bisschen flotter werden. Also da ist so wirklich eine seltsame Entwicklung. Also, das Neue Testament lehrt alle Gemeindedienste, es tut mir leid, dass das hier so durcheinander gerät, in meinem Computer ist das nicht so, also ihr müsst euch mal neue Computers kaufen. Ne? Und so. Das Neue Testament lehrt, alle Gemeindedienste sind in die Sendung hineingenommen. Bestimmt die Sendung Inhalt und Struktur aller Gemeindedienste, dann haben sie, so verschieden sie sind, ein gemeinsames Ziel, das ewige Heil und das Wohl der Menschen. Wie beim Fußball, alle haben ein Ziel. Das ist ein ganz einfaches Bild. Alle wollen nur eins. Die Spieler, die Manager, die Fans, alle haben nur ein Ziel im Auge. Tore schießen. Und dann wird gejubelt. Im Neuen Testament sagt Jesus, wird auch gejubelt. Nämlich, es ist Freude im Himmel über einen Menschen, der umkehrt, der Buße tut. Über einen Sünder, der umkehrt. Also das sind die Tore für das Himmelreich. Das ist mein Buch da draußen. Hat den Titel Tore für das Himmelreich. Wer sich das nicht besorgt, mit dem rede ich gar nicht mehr. Das müsst ihr lesen, unbedingt. So. Alle haben ein Ziel, wie beim Fußballspiel. Die Folgerung, durch das große gemeinsame Ziel werden die Gaben der Gemeindeglieder entdeckt. Sie findet zur Einheit die Gemeinde, zur Verbindlichkeit. Sie findet zur Verbindlichkeit. Ein wichtiger Satz habe ich oft gesehen in Gemeinden, wo das Große klein wird, wird das Kleine groß. Fehlt uns der Sinn für die großen Aufgaben, verstricken wir uns in Kleinigkeiten und streiten oft um lächerliche Dinge. Ich habe mal eine Gemeinde erlebt, die hat eine rote Partei und eine grüne Partei. Das war nicht politisch gemeint. Es ging darum, die wollten einen neuen Läufer, so einen langen Teppich bis von der Tür bis zum Altar so legen. Und die einen waren für grün und die anderen waren für rot. Und da haben sich maßlos zerstritten. Das hat Jahre gedauert, bis sie sich versöhnt haben. So bekloppt sind wir. Wo das Große klein wird, wird das Kleine groß. Das ist so. Die Gemeinde ist in den Kampf gestellt, Menschen für das Himmelreich zu gewinnen. Der Versucher aber lockt sie auf diverse Nebenschauplätze. So verspielt sie kostbare Zeit. Der Versucher, ihr kennt ja die Geschichte von der Versuchung Jesu. Es gibt einen Theologen, der heißt Joachim Jeremias, der lebt aber nicht mehr. Und der hat eine neutestamentliche Theologie geschrieben und überschreibt das Kapitel von der Versuchung Jesu. Und als ich das las, da ist mir wieder ein Licht aufgegangen. Der überschreibt das Kapitel von der Versuchung Jesu folgendermaßen. Jesu, ja zur Sendung. Der hat also herausgefunden, es geht in der Versuchungsgeschichte um die Sendung Jesu. Das Ja Jesu zur Sendung. Und dem steht ein massives Nein des Versuchers gegenüber. Ein Nein zur Sendung. Der will in der Versuchungsgeschichte Jesus von der Sendung wegholen. Jetzt wird es auf einmal dramatisch. Und wie macht er das? Was für böse Dinge bietet er ihm an? Keine bösen Dinge. nur Gutes. Bist du Gottes Sohn, so mach doch, dass aus den Steinen Brot wird. Meine Zeit, das wäre ja die Überwindung des Welthungerproblems. Boah, was Besseres kann man sich doch gar nicht vorstellen. Oder bist du Gottes Sohn, dann spring von der Zinne des Tempels und dann werden alle sehen, wie Gott zu seinen Verheißungen steht. Er wird dich bewahren, er wird dich auffangen. Und dann das Seltsame, bist du Gottes Sohn, zeig ihm die Reiche der Erde, bist der Welt, bist du Gottes Sohn, dann will ich dir alles geben, wenn du mich anbetest. Herr der Welt zu sein, darum ist Jesus gekommen. Und jetzt kann er das haben, ohne Kreuz. Also Mann, besser geht's doch nicht. Merkt ihr das? Der Versucher versucht mit guten Dingen, Jesus von der Sendung wegzutreiben. Das steht in Matthäus 4. In Matthäus 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er leiden muss und ans Kreuz gehen muss. Und dann sein, man könnte fast sagen, nächster Freund, Petrus, tritt an ihn herein und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Und was sagt Jesus da zu dem Petrus? Wisst ihr das? Ja, weiche hinter mich, Satan. Das heißt, hey, das war doch der Petrus. Nein, sagt Jesus, das war die Stimme des Satans. Jesus hört durch den Mund des Petrus die Stimme des Versuchers aus der Wüste. Das gibt es, dass dir Brüder und Schwestern etwas sagen und es ist nicht legitimiert von Gott, sondern dahinter steht der Böse. So was gibt es. Wir müssen sehr wachsam sein. Ja? Sehr wachsam sein. Da sagt er zum Petrus, weiche hinter mich, Satan. Der hört die Stimme des Versuchers aus der Wüste. Liebe Brüder und Schwestern, wenn der Versucher Jesus versucht, um ihn von der Sendung abzubringen. Bei ihm hat er es nicht geschafft. Dann wendet er sich halt den Jüngern zu, damals, dem Petrus. Und erfüllt dem das Herz, das passiere dir nur nicht. Wenn der Versucher Jesus versucht, die Jünger damals versucht, dann wird er doch die Gemeinde Jesu von heute nicht verschonen, oder? Er wird die Gemeinde von heute nicht verschonen. Ich komme immer noch so ein bisschen herum. Ich bin zwar nun pensioniert, aber ich komme immer noch ein bisschen herum. Selten findet man eine Gemeinde, wo das Herz brennt für die Menschen, damals mal so, denen es schwerfällt, an Gott zu glauben. Für die Menschen, die Jesus die Verlorenen nennt, weil sie ihm nicht vertrauen. Selten findet man eine Gemeinde, in der das brennt. Das wollen wir, nichts anderes wollen wir. Landeskirchen kenne ich so etliche. Tja, meine Zeit. Wenn ich mir das da anhöre, was da sonntags gepredigt wird, dann verstehe ich überhaupt nicht mehr, dass da überhaupt noch welche hingehen. Ja? Aber in Freikirchen, da ist das auch manchmal so quälend. Ich hatte jetzt eine Evangelisation in einer Freikirche. Einer hatte das angezettelt und immer wieder. Und dann haben wir gesagt, naja, machen wir mal. Und dann habe ich da gefragt, wann hattet ihr eure letzte Evangelisation? Wusste keiner mehr. Ja. Also die schmorten im frommen Saft. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Der Versucher lockt uns auf diverse Nebenschauplätze. So verspielen wir kostbare Zeit. Kolosserbrief, Paulus, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Jede Gemeindegeneration hat ihr Maß an Zeit. Das gilt es für den auf die Ewigkeit gerichteten Auftrag auszuschöpfen. Verspielt eure Jahre nicht mit verzichtbaren Dingen. Und so muss sich jeder doch die Frage stellen, gehöre ich zu einer Gemeinde, die ihre Gnadenzeit optimal für die Rettung der Verlorenen nutzt. Das muss man sich fragen. Und wenn du merkst, das ist nicht so, dann macht die Leute nicht fertig, aber dann muss man sich zusammensetzen. Selbstkritische Fragen im Blick auf meine Gemeinde. Sind wir gerade dabei, unsere kostbare Zeit mit verzichtbaren Dingen zu verspielen? Sind wir gerade dabei, unsere kostbare Zeit mit verzichtbaren Dingen zu verspielen? Darf ich das mal so sagen? Das Jahrzehnt, in dem ihr jetzt lebt, kommt nie wieder. Ja? Was ihr jetzt nicht macht, wird in Ewigkeit nicht getan. Was ihr jetzt aber tut, das soll Bedeutung für die Ewigkeit haben. Da müsste man also nachdenken, was das jetzt bedeutet für das Verständnis unserer Gemeinde. Das wollen wir dann gleich tun, aber ich will noch ein bisschen weiterfahren. Es gibt einige Typen von Gemeinden. Erstens, es gibt die missionarische Gemeinde. Kommt nur noch selten vor bei uns. In den Erweckungsgebieten, wo ich war, in Indien, in Südafrika, in Korea, auch in Vereinigten Staaten, da habe ich solche missionarischen Gemeinden erlebt. Also, es gibt Gemeinden, dann die als Jüngerschulung zu Missionarinnen und Missionaren ausbilden. Es gibt aber auch diesen Typ. Die schmoren im eigenen Saft. Wirklich wahr. Da ist es auch manchmal nett und schön. Die mögen sich. Aber ich war mal im Sportverein. Ich habe mal auf dem Dorf gewohnt. 7 Jahre damals, als ich in Niedersachsen war. Und dieses Dorf wurde dominiert vom Sportverein. Kirche und Sportverein war wie Feuer und Wasser. Und nun trat die Kirche in den Sportverein ein. Also meine Familie und ich, nicht? Wir haben da nur gewohnt, aber ich war Evangelist in der Landeskirche. So. Und dann war ich in dem Sportverein, ich muss euch was sagen, da habe ich so viel Schönes erlebt, wie die miteinander umgingen. Ja? Das habe ich in manch einer Gemeinde Jesu Christi nie erlebt. Ja? Also man fühlte sich geliebt, man fühlte sich angenommen, eine tolle Atmosphäre. Ich kenne Gemeinden, da habe ich mich nicht geliebt und angenommen gefühlt. Oh, meine Zeit. Also das gibt da so... Früher gab es in der katholischen Kirche die Inquisition, nicht? Die ist auch heute noch nicht ausgestorben. Es gibt so gerne Großinquisitoren in der Gemeinde manchmal. Ne? Oh, die schauen sich an, oh meine Zeit. Oh. Also, gibt es diesen Typ auch, schmoren im eigenen Saft. Was bedeutet das alles nun für die verschiedenen Dienste in einer Gemeinde? Ihr Lieben. Durch den auf die Ewigkeit gerichteten Sendungsauftrag erfährt jeder Dienst der Gemeinde eine ewigkeitliche Aufwertung. Denn jetzt könnte eine Gefahr eintreten, dass ihr euch, wenn ich sowas sage, unter Druck gesetzt fühlt. Dass ihr denkt, ihr müsst jetzt alle Evangelisten sein. Ich habe wirklich kürzlich mal im Internet eine Homepage einer Gemeinde, einer freikirchlichen Gemeinde, aus der Schweiz gesehen und da stand ganz groß, jeder Christ ein Evangelist. Boah, das reimt sich aber schön, ne? Und ist total unbiblisch. Also, Evangelist ist eine von mehreren Gnadengaben, Charismen. Paulus sagt mal im Epheserbrief, habt ihr bestimmt schon gehört, Epheser 4, Jesus hat etliche gesetzt. Zu Aposteln, das ist also auch ein Charisma des Apostels, zu Aposteln, das sind sehr wahrscheinlich Gemeindegründer, zu Propheten, das sind keine mantischen Vorhersager. Propheten sind Leute, die die Situation einer Gemeinde durchschauen und wissen, wenn wir so weitermachen, dann sieht das in 20 Jahren so aus. Das ist ein Prophet. Ja? Die durchschauen jetzt die Situation. Also zu Propheten, zu Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Leiter und so weiter. Es gibt verschiedene Charismen. Der Evangelist ist nur eine. Aber alle stehen unter dem Missionsbefehl. Mission ist kein Charisma. Mission ist ein Befehl. Als Jesus den 11 Jüngern Der eine war ja weg, der Judas. Als Jesus den 11 Jüngern den Missionsbefehl gibt, da waren das nicht alles Evangelisten. 3 waren vielleicht Seelsorger. 2 waren Lehrer. 3 waren Leiter. 2 waren Evangelisten oder so. Aber alle stehen unter dem gleichen Missionsbefehl. Denk nochmal an das Bild von eben, dieser große Pfeil. Die ganze Gemeinde mit allen ihren Gemeindegliedern steht unter diesem Befehl. Aber durch den auf die Ewigkeit gerichteten Sendungsauftrag erfährt nun jeder Dienst der Gemeinde eine ewigkeitliche Aufwertung. Ich weiß ja nicht, wer in eurer Gemeinde für die Reinigung eurer Kirche zuständig ist. Wer die Räume reinigt, hat es nun nicht mehr mit Staub und Schmutz zu tun. Dieser Dienst hat Teil am schönsten Auftrag der Welt. Der Raum, den ich pflege, ist der Ort, an dem Menschen zur Ewigkeit finden. Seht ihr die großen leuchtenden Augen dieser Frau? Boah, die freut sich. Ich darf in einer Gemeinde, die das evangelisieren kann ich nicht so, aber ich kann gut Reine machen. Nicht? Dann freut sie sich und damit hat sie es nicht mehr mit Staub und Schmutz zu tun, sondern das ist geadelt durch die missionierende Gemeinde. Wenn sie denselben Dienst in einer Gemeinde tut, die nicht missionarisch ist, dann hat das mit Staub und Dreck zu tun. So kann ich also immer jedem sagen, geh in die missionierende Gemeinde. Aber man kann das auch missverstehen. Das hatte mir kürzlich eure Frau Pfarrer gesagt. Bitte nicht so verstehen, Christiane, deinetwegen habe ich das jetzt reingenommen. Wo bist du? Da ist er. Man kann es auch so verstehen, ich tue so etwas Wichtiges für die Gemeinde. Damit ist meine Teilnahme am Gemeindeleben auch erschöpft. So ist das nicht gemeint, ihr Lieben. Christiane, ich danke dir für diesen Tipp. Ja, wir arbeiten schon lange zusammen, nicht? Ich merke. So, diese Frau, die hat auch eine Begabung und das ist die Büroarbeit. Sie hat keine evangelistische Gabe, aber einen missionarischen Sinn. Darum arbeitet sie in einer sendungsorientierten Gemeinde. Ihr Talent für Büroarbeit gewinnt ewigkeitliche Bedeutung. Sie hilft einer Gemeinde, die Menschen zum Glauben verhilft. Gemeinde, die auf der Stelle tritt. So soll es nicht sein. Ihr seht da diese vielen Kreise. Es gibt so Gemeinden, die haben lauter Kreise. Fehlt das gemeinsame missionarische Ziel, dann drehen sich die einzelnen Teile um sich selbst. Ich bin manchmal etwas dichterisch veranlagt, so ist mir jetzt ein Vers mal gekommen. Jedes Grüppchen kocht sein Süppchen. Nicht? Es gibt Gemeindekreise, die kennen sich gar nicht so richtig untereinander. Jedes Grüppchen kocht sein Süppchen. So soll es sein. In der sendungsorientierten Gemeinde strebt alles in die eine große Richtung. Hier haben wir sie alle nochmal. Der Rettung der Menschen. Wieder ein bisschen durcheinander. Also um Gottes Willen, Verlorene retten. Noch einmal, was heißt Verlorene retten? Im Psalm heißt es, 32, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem, das ist eine Gratulation. Zu gratulieren ist dem oder der. Vergebung, sagt Rudolf Bohren, ein toller Theologe, Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können. Völlig unverdient. Den Satz müssen wir uns merken. Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können. Du kannst noch so viele Erfolge haben. Wenn du diesen Erfolg nicht hast, kommst du nicht in den Himmel. So ist das. Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können. Völlig unverdient. Darum lasst uns die Menschen zu ihrem größten Erfolg verhelfen. Den Menschen, muss man sagen, glaube ich. Ne? Warten. Was heißt Verlorene retten? Der hebräische Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Der hebräische Name Jesus heißt, Gott rettet. Ihr kennt ja die Geschichte da, diese Weihnachtsgeschichte, ne? Die Maria, die wird da schwanger und so. Und plötzlich kommt ein Engel zum Josef. Und was sagt der Engel dem Josef? Was sagt er dem? Der Himmel bewegt sich, geht zu diesem Josef da und hat ihm was zu sagen, was ungemein wichtig ist. Deine Frau kriegt ein Kind und du sollst den Namen Jesus nennen. Also ist denn das so wichtig, dass der Himmel sich bewegt, dass extra ein Engel kommen muss, um zu sagen, wie der heißen soll? Der durfte Thomas, das tut mir jetzt so leid, der durfte nicht Thomas heißen. Der durfte auch nicht Klaus heißen. Der durfte auch nicht Wolfgang heißen. Wolfgang, wo bist du? Da ist ihn. Der musste Jesus heißen. Darum kommt ein Engel. Denn Jesus heißt Gott rettet. Gott rettet. Gott rettet. Es geht um Gott und dem geht es um die ewige Seligkeit, die Ausbreitung der Liebe und des Friedens auf Erden. Gott rettet. Der Gemeinde ist Großes anvertraut. Mit der Gemeinde steht das ewige Leben von Menschen auf dem Spiel. Nochmal die Frage, befinden wir uns nun unter Dauerdruck? Ihr Lieben, keineswegs. Wir werden vom ermüdenden Ballast frei. Wir lassen plötzlich mal Dinge einfach weg, von denen wir wissen, die halten uns nur auf. Ich habe mal einen Satz gehört, den fand ich ganz toll. Missionslosigkeit macht müde. Missionslosigkeit, die macht müde, wenn die Gemeinde durch zu viel Gutes in Trab gehalten wird. Tun wir zu viel Gutes und verlieren infolgedessen die Rettung der Verlorenen aus dem Blick, verlieren wir unsere Vollmacht. Das ist nochmal ein wichtiger Gedanke. Jesus verlieh seinen Jüngern Vollmacht und Kraft allein im Kontext der Sendung. Er gab ihnen Vollmacht und sandte sie. Vollmacht ist immer im Kontext der Sendung verliehen. Warum gibt es überhaupt Gemeinde? Nochmal, weil es eine Aufgabe gibt, die nur sie in dieser Welt wahrnehmen können. Manche sagen mir, ja, wir haben schon so viel versucht und doch so wenig erreicht. Es ist wieder wie beim Fußball. Hat jemals eine Mannschaft aufgehört zu spielen, nur weil sie wieder einmal kein Tor geschossen hat? Wie oft geht der Ball verloren und unverdrossen beginnt es wieder von vorne? 90 Minuten lang, meistens alles vergebliche Liebesmühe. Und dann vielleicht ein Tor und das wird bejubelt. Die unbewusste Sehnsucht aller Menschen, sie möchten sich bergen in der Hand des Vaters. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. 2. Korinther 5,20, so übersetzt da das Genfer Neue Testament. Gott selbst durch uns. Tja, vielleicht können wir darüber jetzt etwas reden. Was haben wir nun gelernt? Was denkt ihr darüber? Damit machen wir jetzt mal Schluss, ne?